Wunderbar, dass ich hier sein kann. Ich freue mich ganz mega arg, dass ihr jetzt da seid und wir einen Abend verbringen können. Wie er schon gesagt hat, ich bin die Monika und ich bin Leiterin von Kingdom Impact, einem Schulungsdienst, Ausbildungszentrum, mit dem wir ca. 20 Kilometer über die Überlingen haben am Bodensee, also sehr schöne Gegend, Hinterland. Und Gott hat uns einen Gasthof zum Adler gegeben dort. Und da werden jetzt Leute trainiert, ausgesandt in die Nationen. Wir werden jetzt gleich bald dann wieder nach Dänemark und nach Norwegen Leute schicken und Teams schicken. Und das ist unser Leben, wirklich in diesen Nationen uns zu bewegen. Und wo ich eingeladen worden bin und gesagt hat, ja, nimm den Donnerstagabend, habe ich gedacht, oh, voll cool. Was möchtest du Gott wirklich zu Deutschland sagen? Weil wir leben in einer total aufregenden Zeit und ich habe dann einfach so empfangen diesen Titel, We are on a mission. Wir sind auf einer Mission und ich bin so stolz und so begeistert, jetzt in dieser Zeit hier zu sein, auch wirklich noch in Endspurt, Fastenzeit und alle Webstreamler, die fasten jetzt und beten, Männer des Glaubens und des Geistes, herzlich willkommen und wirklich dieses Teil so einer Bewegung zu sein, die nicht einfach nur zart irgendwas nimmt, sondern sagt, Gott, hier sind wir. Gott, nimm uns, nimm unser Leben und lass uns vollmächtig beten, lass uns zart beten, leise beten, lass uns laut beten, egal was. Und gleichzeitig eben wirklich lernen, diese Nationen aufs Herz zu nehmen. Und deswegen ist mein Untertitel eigentlich so ein bisschen, zwar wirklich so, we are on a mission, aber auch dieser Gott aller Nationen. Und das gilt eigentlich für jedes Alter. Deswegen ist es voll cool, dass ihr da seid, auch wo ich schon ganz jung war, selbst mit 6, 7, mit als Teenager. Ich war immer bei diesen Gebetskonferenzen, bei diesen Gebetszeiten dabei und Gott hat mich gerufen, in einem jungen Alter mein Leben für Nationen hinzugeben, weil er senden möchte. Und mein einziger, also deswegen stehe ich auch hier, deswegen arbeite ich, deswegen lebe ich, weil ich dafür stehe. Gott, mach unsere Nation wieder zu einer sendenden Nation. Mach es das wirklich, wir haben tausende von Missionare ausgesandt, aber es ist, sei es im Inland, sei es ins Ausland, Deutschland stehe auf. Ihr Christen, steht auf. Wir müssen einen Standpunkt einnehmen. Und das möchte ich euch zurufen, als die, die ihr hier seid, die das hören, aber auch mit euch gemeinsam, das ist eben, was wir lernen dürfen, das hineinrufen in die unsichtbare Welt, weil die müssen jetzt alle zuhören. Das ist doch total cool. Weil wir leben mit dem Unsichtbaren. Und was wir verstehen müssen, deswegen fasten wir ja auch, weil jeder merkt, auch die Welt merkt, dass wir in total aufregenden Zeiten leben, in wirklichen Zeiten, wo Dinge, auch Länder erschüttert werden, Nationen erschüttert werden, aber gleichzeitig eine immer tiefere Überzeugung in uns kommt, Gott hat wirklich nochmal eine Ernte. Und es ist auch erst seit letztem Jahr für Europa, also für die Nationen schon, aber für Europa ist letztes Jahr tief bei mir was passiert, dass ich wusste, und dass Gott mir das so tief, ich habe wie eine Vision gehabt, wo er mir gezeigt hat, er wird Europa nochmal eine Gnadenzeit geben, wo eben das Evangelium von seinem Reich, das Evangelium, diese frohe Botschaft von diesem Himmelreich Europa durchziehen muss, um Leuten die Chance zu geben, unter diesen König zu kommen. Und nochmal, da ist Alter keine Frage. Gibt man sich diesem Gott hin, gibt man sich diesem Herrn hin und Gott kann uns jederzeit dabei rufen. Und deswegen eine dieser Sachen, die jetzt auch hier in diesem Gebetshaus zusammenkommen, ist, dass Gebet, also Anbetung und Gebet und Fürbitte zusammenkommen mit der Sendung und der Mission. Und das soll heute Abend ein Stück weit einer dieser Themen sein, wobei ich euch sagen möchte, ich habe jetzt keine durchgehende Lehre, das kann ich manchmal machen, sondern ich habe empfunden, ich möchte euch 3, 4 Punkte mit reingeben, die wir vielleicht hinterher auch nochmal im Gebet beackern können, ja, also richtig da reingehen können. Weil einen Punkt, den ich jetzt allen nochmal zurufen müssen, wer von in diesem Raum fastet hier, egal in welcher Form, sehr gut. Okay, also die Sache ist ja die, gerade wenn man das vielleicht das erste Mal macht und auch wenn dann sagt, jetzt müssen wir über Fasten lernen und so weiter, kann Fasten in sich zum Selbstzweck werden, weil wir sind nur konzentriert, oh, ich habe jetzt Hunger, ich will was essen, nee, ich will nichts essen, ich will fasten. Nee, also eben, dass wir uns nur ums Fasten drehen, aber wir fasten ja nicht um des Fastens willen, dass alle uns dann auf die Schulter klopfen und sagen, ey, cool, ja, ich habe Wasserfasten gemacht, ja, ich habe Daniel Fasten gemacht. Darum geht's ja nicht. Stimmt's? Wir fasten ja deswegen, weil wir eine andere Vision haben, nämlich die Nationen. Und das empfinde ich weiß nicht, wer ihr alle seid, aber eben manchmal haben wir vielleicht Menschen auf dem Herzen. Wir denken in Einzelpersonen oder unsere Nachbarschaft. Wir wollen, dass sie Gott kennenlernen. Wem geht es so? Okay, super. Ja, aber eben oft ist es oft auch nicht durch in uns, dass Gott wirklich total mit Nationen handelt und so wie wir zu einer Einzelperson reden können, Gott zu Deutschland, zu Europa, zu Israel reden möchte. Und das ist so einer dieser Punkte, die ich reingeben möchte. Warum fasten wir ja nicht, dass wir jetzt sagen, jetzt sind wir heldenhafter, sondern die Sache ist eigentlich, wo wir immer wieder das Feuer anfachen sollen. Und da habe ich empfunden, möchte ich heute Abend nochmal so diesen Endspurt vorlegen. Wir fasten, weil Gott Europa liebt, weil Gott Deutschland liebt, weil Gott Frankreich liebt, weil Gott Italien liebt und dort Pläne hat. Amen. Und da stellen wir uns ihm zur Verfügung. Nochmal, wir wollen, dass Gott diese Botschaft vom Königreich nochmal total freisetzt. Und das soll einfach 2017 verstärkt reingehen. Und deswegen habe ich meine Nationenflaggen mitgebracht, ohne die ich nicht aus dem Haus gehe. Nein, ich nehme sie manchmal innerlich mit. Aber ich habe gesagt, Leute, alles bei mir ins Auto reinräumen. Hier sind mir zu wenig Nationenflaggen. Hier sind wir halt im Thronraum, alles schön Gold. Wow, Herrlichkeit, Jesus, du bist schön. Ja, und ich stelle jetzt in diesen Thronraum, zack, die Nationen rein. Und es ist so ein Kontaktpunkt des Glaubens, den wir dann haben und anschauen und plötzlich merken wir, und das möchte ich euch auch so sagen, wenn du Gott siehst, wenn du gerade den Vater suchst, das ist mir so in den letzten Jahrzehnten bewusst geworden, wenn du wirklich dem Vater begegnest, in seinem Herzen sind die Nationen. Du wirst gefunden in seinem Herzen. Aber wenn du ein Nachfolger von diesem Christus bist, der gekreuzigt worden ist, das werden wir gleich feiern und vor allem dann die Auferstehung, wenn wir das feiern, dann, wenn du diesem Christus nachfolgst, und wir brauchen in Europa wieder diese Nachfolger von diesem Jesus, diese Jünger Jesus. Wer ist hier ein Jünger? Oh, sehr gut. Ja, wo du diesem Jesus nachfolgst durch dick und dünn, durch gute, schlechte Zeiten und sagst, Herr, lehre mich, mit dir zu leben. Und wo er uns dann wirklich wieder reinnimmt, dass er, wenn er uns zum Vater bringt, dass er in uns und durch den Leib, durch egal in welcher Denomination wir sind, Männer und Frauen sucht, die mit ungeteiltem Herzen auf ihn ausgerichtet sind und dann anfangen, auch diese Nationen aufs Herz zu nehmen. Ich habe noch eine Deutschland-Sache dabei und das nehmen wir dann aufs Herz. Ja, das seht ihr schon, ich habe genügend dabei. Das heißt, das nehmen wir auf unser Herz und wir fangen an, dass Jesus in uns, wie im Psalm 2 es heißt, dass er in uns fordert die Nationen. Warum? Weil der Vater ihm das gesagt hat. Fordere von mir und ich will die Nationen zu einem Erbe geben. Und das ist total, also wenn ihr das zum Beispiel mitnehmt, das kann total euer Leben verändern. Wenn ihr diesem Jesus nachfolgt, warum? Also das ist sowas von spannend, in den Nationen unterwegs zu sein, sei es in Pakistan, Afghanistan, jetzt komme ich gerade aus Ägypten wieder zurück. Wenn wir dann plötzlich anfangen, auch in Europa das zu sehen, Deutschland aufs Herz zu nehmen und zu merken, Gott ruft uns, dass er mit uns herrschen und regieren möchte. Und das Fasten ist nur ein Ausdruck unserer Ernstlichkeit. Damit können wir Gott nicht beeindrucken. Wir können ihm nicht den Arm umdrehen und sagen, hey, bist du beeindruckt, Gott? Ja, sozusagen, wir machen da jetzt echt ein gescheites Opfer so rein. Nee, so ist es bei Gott nicht. Sondern es macht uns schwach, weil wir verstehen, dass diese Nationen nicht gerettet werden können durch unser Zutun und unsere Kraft. Deswegen werden wir schwach und unser Glaube wird gestärkt, dass aber Gott kommen möchte. Und deswegen singen wir, deswegen loben wir ihn, deswegen erheben wir ihn und deswegen preisen wir ihn. Und deswegen möchte ich ganz kurz für die, die da nicht so tief drinnen sind, weil das ist für mich so mein Leib- und Seelenbrot und ich lebe da drin. Also ich denke in Nationen, ich wach auf, ich liebe das. Und nicht jeder hat das. Also bei unseren Mitarbeitern, manche müssen das lernen, so zu denken, weil das nicht jeder gleich in die Wiege gelegt bekommen hat. Und auch nicht in jeder unserer Gemeinden das normal ist. Das ist ja eine Gemeinde, wie Jesus sagt. Eine Gemeinde ist ein Gebetshaus für alle Nationen. Aber das ist ja nicht so, dass wir das total immer erleben. Stimmt's? dass es so ist, aber das ist die Absicht Gottes, dass wir ein Gebetshaus werden für alle Nationen. Das ist sein Verständnis. Und deswegen möchte ich ganz kurz Teaching-Teil kurz reinnehmen. Gott hat ein Herz für Städte und Nationen. Und ich weiß es noch, wo ich als junge Frau das tiefer mitgekriegt habe. Bei uns gab es schon Gebetsnächte zu Hause und das war dann nicht so ein bisschen, ja, low level, wir machen eine Gebetsnacht, um 10 Uhr ist es zu Ende, ja, so Gebetsnacht. Ja, das ging dann wirklich bis um 6 Uhr haben die durchgebetet, weil da war in den 70er Jahren echt so ein Hunger danach, Gott, komm in unser Land, bitte verändere Deutschland. Und da haben da schon Leute ihr Leben hingegeben und Gott gesucht. Und Gott sagt, es sucht mein Angesicht. Und dafür sind auch dann diese Abende da, wo wir seine Weisung erleben, wo wir etwas mitbekommen sollen. Und dann habe ich das mitgekriegt, Gott liebt Deutschland. Gott hat ein Herz für Städte und Nationen. So, was mich so begeistert hat, dass dieser Vater im Himmel und dieser Gott aller Nationen, dass der so unvorstellbar groß ist. Er kann nicht in mich reingepresst sein, sondern seine Fähigkeiten und seine Kapazitäten, wie er rangeht oder wie er denken kann, das sprengt total deinen Verstand, wie er rangeht. Schon, gehen wir mal in diesen Zoom rein von Makrozoom, schon allein, dass er da reinzoomt und jeden Tag weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Das ist doch krass. Wen interessiert das? Naja, vielleicht ein paar Männer, die dann eben ein bisschen dünner werden hier oben, ja, so, und dann zählt man dann auch so noch dann die letzten, aber Gott weiß das, er, jedes Detail, also wenn man es sich so vorstellt, eine Sache, die mich so immer begeistert, diese Erfindung, diese Haare wachsen lang und diese Augenbrauen und Wimpern hören bei einem, 2 Zentimeter bei einigen auf. Jetzt stell mal vor, ja, also das, wenn es immer war, wie bei anderen Sachen. Ja, wer hat denn das sich ausgedacht? Der zoomt da rein, der weiß das. Der, da ist es nur klein und da wächst es ewig lang. Das muss doch einer erfunden haben. Das ist doch total abgefreakt. Das ist doch super. Und dann eben so, und er weiß das alles. Er kennt jedes Detail von dir. Er weiß auch, was deine inneren Organe gerade machen und wo sie einen vielleicht auf ein Steak nächste Woche warten oder egal was. So, er kennt alles von dir und er, seine Herzenskapazität, das alles mit einem Blick zu sehen, weil er eben allgegenwärtig ist, das ist total genial. Du musst es wissen, dass er jedes Detail von dir kennt. Und deswegen dann eben eine dieser Bibelstellen in Hiob 34, 29, falls das jemand interessiert, da heißt es nämlich aber, sowohl über einer ganzen Nation, Deutschland, als auch zugleich, über dem Einzelnen wacht er. Das ist unser Vater, das ist uns. Diesen Gott dürfen wir verkündigen. Also dieser Gott, den wir verkündigen und auch in den Nationen, von ihm dürfen wir was kennenlernen. Er ist ein Gott und ich nenne das die Zoom-Fähigkeit Gottes. Und das kann er alles zugleich machen. Er sieht mit einem Schlag das ganze Detail und gleichzeitig ist es für ihn überhaupt gar keine Problematik, solche komplexe Strukturen oder eine Einheit zu überwachen, zu durchdringen, wie eine Einheit, eine Nation, die aus Tausenden, Millionen von Menschen besteht, Städten, Dörfern, komplexen Strukturen, Systemen, auch Geschichte, auch die Kultur, woher kommt eine Nation und wo wir denken, es ist doch viel schwieriger, das zu bewachen, als ein einzelner Mensch. Und er sagt, das ist für mich gleich. Ich kann locker über dich wachen, über das ganze Universum. Und gleichzeitig wache ich über einer ganzen Nation. An einer anderen Bibelstelle heißt es im Alten Testament, dass die Nationen wie Tropfen sind in so einem Eimer. Also das finde ich immer so total, also da gehe ich so richtig rein stelle es mir manchmal vor, weil manchmal sind ja mein kleines Problem jetzt in der Fastenzeit, ich spüre Dinge, ich kriege auch geistliche Dinge mit und dann wird es so groß und jetzt denkt man, boah, Mensch, da brauchst du echt einen Durchbruch, Mensch, Herrgott, schaffst du das ja? Und dann denke ich mir, oh, ja, also ich muss mich jetzt mal ins richtige Maß setzen, der kann zoomen. dem, der kennt den kleinen Tropfen, aber ein Tropfen, eine ganze Nation, der hat kein Problem, eine ganz Deutschland zu überblicken und ganz Europa, einen ganzen Kontinent und dann noch die ganze Welt. Das singen wir ja in dem Kinderlied, He's got the whole world. Ja, dann singen wir das so fröhlich, aber glauben wir es? Ja, und ich weiß noch immer, einer unserer Fürbitte-Generäle, die ja mal dann zu uns gekommen sind, das werde ich nie vergessen, die Geschichte, dann kam er nach einer, er hat geschlafen, aber eben Leute haben durchgewacht und gebetet und er war so ein bisschen ein Coffee-Freak und hat es dann halt so erzählt, er ging zur Kaffeemaschine, hat sich den Kaffee geholt und dann kam gerade aus der Gebetszeit jemand, total fertig ausgeschaut, ja. Und dann kam er raus, ja, und so voll ausgesaugt, ja, so. Und dann die ganze Sache auf seiner Schulter. Und dann hat er gesagt, hat eben dieser Mann Gottes zu ihm gesagt, wie schauen denn Sie aus oder wie schaust denn du aus? Also ich habe gedacht, du kommst so aus dem Gebetshaus, gell, so aus dieser Zeit. Und er sagt, ja, aber so richtig auf. Ja, was würden Sie sich jetzt vorstellen, also wenn man die ganze Nacht die Last dieser Nationen auf seinen Schultern trägt? Und deswegen war er so fertig, weil es hat er voll getragen, dieser eine Fürbitter. Und dann eben dieser eine Fürbitte-General, der ist dann zu ihm hin und zum anderen einen Kaffee geholt. Und dann haben sie so gesungen, he's got the whole world in his hand. Oh, das hat den nicht so gesegnet, den anderen, aber sie hatten eine gute Zeit. Weil das müssen wir entdecken, dass wenn wir Fürbitte sind, wir gehen da rein, wir fasten, wir opfern und dann wieder können wir sagen, he's got the whole, wollen wir das mal kurz singen, wir kennen das Lied, oder? He's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand, er hat die ganze Welt in seiner Hand, ja? Nein, das Little Baby, aber er hat auch die Nationen im Blick und das finde ich total genial. Das heißt, was ich euch heute mitbringe, weil wenn ihr fastet, Gott hat kein Problem, einen Seelsorgefall vor sich zu haben oder eine ganze Nation. Es ist so cool. Das hat mich begeistert von meinem Gott, wo ich das kennengelernt habe, weil das habe ich mir nicht vorstellen können, weil für mich ist das natürlich schon ein Unterschied. Aber jetzt bin ich eine Tochter Gottes, ich habe dann zu ihm so ein bisschen kennengelernt und so und über die Bibel und so weiter. Und dann ruft er uns damit rein, dass wir anfangen dürfen, da wo er uns Glauben gibt, in Dinge, in diese komplexen Sachen mit reinzusprechen, zu beten, zu segnen. Ja, wie cool ist das denn? Das ist doch ein unglaublicher Ruf. Alle Minderwertigkeit geht flöten. Ja? Weil Gott geht mit diesen Einheiten nicht unterschiedlich um. Schon im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Jesus selbst hat zu Chorazin oder eben zu Nazareth genauso, oder zu Jerusalem genauso gesprochen wie zu einer Person. Jerusalem, Jerusalem. Er hat nicht gesagt, oh, ihr 20.000 Leute in Jerusalem, die Addition von der Menschenmenge, ich rede zu euch. Hat er nicht gemacht? Ich rede nicht zu Menschen, sondern er hat diese Einheit Stadt angesprochen und hat das Wort Gottes in diese Stadt gesprochen. So, deswegen möchte ich euch ermutigen, jetzt auch noch in der Fastenzeit, nehmt doch eure Stadt, nehmt doch, wofür ihr Glauben habt, vielleicht eine Nation in Europa nochmal, kauft euch eine Flagge, wenn du Fußballer bist, hast du vielleicht sowieso irgendwie einen Lieblingsclub, ja, hast du vielleicht eine Flagge zu Hause, so, nimm die mal und nimm die mal auf dein Herz und fang an, Gottes Herz darin reinzusprechen. Einige müssen das lernen, haben das vielleicht noch nie gemacht. Wer denkt, dass er das noch tiefer lernen soll? Gut, also das gebe ich euch einfach als Tipp rein. Einfach heute Abend, das war so Punkt Nummer eins. So, als zweites möchte ich einfach kurz reingehen, wenn wir jetzt in die Fastenzeit gehen, wenn wir glauben, Gott hat eine Ernte vorbereitet, dann müssen wir auch gucken, hey, in was für einer Zeit leben wir? Also Gott hat ein Herz für Deutschland, Gott hat ein Herz für Europa. Ja, aber hey, was finden wir gerade drin vor? Und Fakt ist, dass wir das erkennen müssen, das ist eben Punkt Nummer zwei, ich glaube, den habe ich sogar hier drin, in was für einer Zeit leben wir? Wir sind in totalen Umbruchszeiten. Bestimmte Ideologien, wo ich noch vor 5 Jahren gedacht habe, das wird sich nicht verändern, da geht es immer in die eine Richtung weiter, plötzlich sind komplett andere Möglichkeiten da. Wir leben in einem massiven Ideologien, Denkweisen, Weltbilder werden total erschüttert, nationale Interessen kommen hoch. Also es ist echt eine sehr spannende Zeit, in der wir leben. Und was ich sagen möchte ist, wenn ich dieses Wort verwenden darf, prophetisch rangehen dürfen, dann ist, wenn wir diesen Ist-Zustand von Europa einschätzen, dann benötigt es, wenn wir das anschauen, nicht mal unbedingt eine prophetische Gabe. Weil wenn wir mit einem wachen Auge die Gesellschaft anschauen, mal Zeitung lesen, merken wir eigentlich, wow, alles, was wir für sicher hielten, das wird auch erschüttert. Wir leben in Zeiten, wo Dinge erschüttert werden, stimmt's? So, und dazu brauchst du nicht noch einen Propheten, der dir sagt, ich weissage euch, es werden schwierigere Zeiten kommen. Also das braucht man nicht, das kann man in der Beobachtung sehen, das geht, dass man Zeiten beurteilt mit dem Herrn und das mitkriegt. Ich glaube, und das möchte ich auch in diese Fastenzeit reinnehmen, ich glaube, dass durch unser Fasten Gott eine Gnade in uns reingeben kann, dass wir das mit Helm und wachem Auge anschauen und registrieren, dass es passiert und akzeptieren und uns präparieren, dass in der kommenden Zeit wir das mitprägen, die neue Zeit, und nicht die alte Zeit unbedingt festhalten und erhalten wollen. Die wird dir durch die Finger gehen. Es wird schon erschüttert. Und deswegen ist für mich einer dieser Punkte, auch wenn wir jetzt fasten, ist ein wichtiges Momentum, dass wir Muskeln entwickeln gegen vielleicht Instabilität oder nicht nur alles wegbeten, es darf nicht passieren und was mit dem Euro und Brexit, keine Ahnung und so weiter. Und dass wir dann mehr sagen, nee, aber es gibt ja diesen Gott und ich akzeptiere jetzt, dass wir in eine neue Zeit kommen. Vater, ich danke dir für einfach Brüder und Schwestern, mit denen ich zusammen unterwegs bin, mit denen ich bete und hier melden wir uns bei dir. Gebrauche uns jetzt in dieser Zeit, sodass wir nicht in Furcht abdriften, sondern checken, das wird passieren. So jetzt, wie kannst du unser Gott sein, dass wir Zeugen sind, dass du auch in der kommenden Zeit ausreichst. Amen. Das ist ja unser Job. Ja? Gott reicht aus. Und das ist eine der Fragen, die ich euch mitgeben möchte oder auch in dies hören. Hast du das registriert und hast du auch einen Moment mal genommen, wo du stille wirst und sagst, habe ich das schon akzeptiert und registriert und sag, okay, es wird so kommen und jetzt stabilisiere ich mich mit dem Herrn und höre, was ich machen soll da drinnen oder wie wir es auch als Leib, als Gemeinde damit umgehen sollen. Die Welt, wie ich gesagt habe, sieht es schon ganz klar. Im Januar sagte der Ex-Außenminister Klaus Kinkel in einem Interview, ich fand das ganz spannend eigentlich, er hat einfach gesagt, die Welt ist in völliger Unordnung. Ja, da braucht man keinen Propheten dazu, das sagt er. Immer mehr Krisen und Kriege sind in der Welt. Europa steht mit dem Brexit und zunehmendem Nationalismus vor einer Zerreißprobe. Und in Washington wird ein neuer amerikanischer Präsident ins Amt geführt, der für Aufsehen sorgt. Gelinde ausgedrückt, Klammer zu, meine Interpretation. Wladimir Putin ist unberechenbar, machtpolitisch versiert, hat den Westen immer vorgeführt, sei es auf der Krim, in der Ostukraine oder in Syrien. Wenn Europa sich nicht einig wird, dann werden wir im Weltkonzert nicht mehr entscheidend mitwirken und andere als bisher werden dann eine wichtige Rolle übernehmen. Und dann sein letzter Satz, steht deswegen 2017 unter keinem guten Stern? Fragezeichen, Fragezeichen. Das fand ich total spannend, was er gesagt hat. Und ich möchte einfach nur diesen letzten Satz mal rausnehmen, weil eben wir müssen da nichts sagen, wir müssen es registrieren, was passiert. Steht 2017 unter keinem guten Stern? Was haben wir als Christen zu sagen, jetzt in dieser Zeit? Was sollen wir in den Mund nehmen? Es wird nur unsicher oder es wird schlimm oder so weiter. Sondern wir können als Christen immer wissen, egal, wenn sich Ideologien wechseln, wenn Ismen kommen oder gehen, dass die werden kommen, Herrscher kommen oder gehen, Politiker wechseln sich ab. Wir als Christen wissen immer, dass wir eben nicht unter einem schlechten Stern sind, sondern immer unter dem Stern von Bethlehem. Und das ist die Frage, kennen wir diesen Stern von Bethlehem, der gesagt, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, was unsere Aufgabe jetzt ist, wie nie zuvor, zu verkündigen, seht ihr Welt, Das ist eine große Freude, denn euch ist ein Retter geboren, auch in diesen Nationen. Dieser Stern, nämlich diese Person Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird immer einem Menschen, einer Familie, einer Sippe oder einer Gemeinde und einer Nation Halt geben, wenn wir auf ihn schauen. Auch wenn alles erschüttert wird, das garantiert uns ja die Bibel, dann brauchen wir nichts Neues hören. Die Bibel sagt, alles wird erschüttert werden. So ist das jetzt eigentlich auch das Fasten eine Motivation, unseren Blick nicht nur in die Zeitung und auf das Sichtbare zu lenken, wie sich das entwickelt, sondern wer anders als wir kann das, als die Gemeinde Jesu, dass wir einen Blick auf unseren Gott richten und auf das Unsichtbare und wissen, wie die Geschichte ausgeht, das finde ich immer das Allerbeste, ja, und dann daraus wirklich Entscheidungen treffen im Jetzt, der Blick auf die Ewigkeit. Weil dann können wir anders reden wie die Welt. Ja? Wir sollen alles unter diesem Blickwinkel sehen, dass nämlich was Jesus eines Tages wiederkommen wird. Der kommt, also Leute, der kommt ja wirklich wieder. Wir haben das eigentlich in Europa ein bisschen vergessen, weil wir sind so dabei, unser Nestchen zu bauen, so schön hier, auch gemeindemäßig, so schönen Vorgarten, schöne Grillpartys. So schön, ein paar Freunde will ich haben, gib mir einen guten Ehemann her, segne mich hier, so, ich will auch dir dienen, ich liebe dich und so weiter. Aber schon so, bitte, so, lass den Euro nicht ganz kaputt gehen, gell, weil das wäre schon schade, gell, für mein Geld auf der Bank. Das wäre schon, da wüsste ich jetzt nicht, was ich machen müsste dann jetzt. Also, weil da habe ich jetzt meine Hoffnung drauf gesetzt, ja. Nee, wir verkündigen einen komplett anderen Gott, diesen Jesus Christus, der fähig ist, einen Menschen durch Krisen, Verfolgung oder egal was kommen wird, durch erschütternde Zeiten, ein festes Fundament zu geben. Ich nenne es einen Standpunkt. Auf diesem Standpunkt kannst du anders Dinge beurteilen. So, wir haben eine Botschaft und das ist die Frage, die ich euch jetzt auch als Fastende mitgebe oder die Nicht-Fasten, das ist ja egal. Bist du überzeugt, dass du eine Botschaft hast? Kannst du Leuten helfen, einen sicheren Grund zu geben? Dafür ist die Fastenzeit da, einzuladen, sich diesem König, der kommen wird, jetzt schon hinzugeben und mit seinen Plänen zu kooperieren. Weil jetzt ist es an der Zeit, dass dieser Welt gezeigt wird, was es bedeutet, unter der Herrschaft von einem guten König zu sein. Aber dazu musst du halt drunter sein, das ist ja logisch, sonst kannst du es ja der Welt nicht zeigen, ja? Fakt ist, das möchte ich euch sagen, ob wir eben jung sind oder alt sind, die Zeiten, in die wir reinkommen werden, wir werden beides erleben. Wir werden Widerstand erleben, wir werden Erschütterungen erleben, aber wir werden auch extrem offene Türen erleben. Extrem offene Türen, große Erntefelder und extreme Möglichkeiten. Und die müssen wir nützen und es geht nicht, dass wir angstscheu und weltscheu uns irgendwie zurückziehen und so weiter und dann irgendwie ein kleines Halleluja singen sozusagen, sondern dass wir echt eigentlich durch den Heiligen Geist mutig werden. Wollen wir da gerade mal kurz beten? Lass uns, wer es möchte, einfach die Hände öffnen oder wer will, die Hände heben, so wie es gut für dich ist. Vater, ich danke dir, dass du der Heilige Geist, dass du den Heiligen Geist ausgegossen hast, dass Jesus auferstanden ist, dass er gestorben ist und alle Sünde auf sich genommen hat, dass er auferstanden ist und dass er aufgefahren ist in den Himmel. Er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Es war Himmelfahrt und er hat die Macht angetreten. Über alle Ismen, über alles, was passiert in dieser Welt. Über alle Banken, über alles. Er hat die Macht und ich danke dir, Herr, dass er den Geist ausgegossen hat. Und wir sagen wie die Apostel in der Apostelgeschichte 4, Herr, so jetzt gib uns umso mehr Freimütigkeit. Vielleicht betest du das mal kurz aus. Gib mir Mut, gib mir Freimütigkeit. So, es ist nicht, Amen. Es ist eben nicht Zeit, jetzt sich so ein bisschen zurückzuhalten und sondern Gott zu bitten, dass wir mit diesem Mut und dieser Kühnheit ausgefüllt werden, weil es ist nicht dran, unbedingt einem ersten Fokus unsere Sicherheit, unseren Wohlstand so zu erhalten. Das ist, dass Gott nicht einmal bis ans Letzte interessiert. Obwohl er uns Gutes gerne tun möchte. Aber das ist nicht unser Fokus, Deutschland zu erhalten, dass ja alles stabil ist und nichts passiert. Wir sind Leute, die diesem König begegnen, diesem Jesus, und der senden möchte, der weiß, wie er uns einsetzen möchte, ob wir jung oder alt sind. Und ich habe schon als ganz früh diesen Ruf bekommen, wo er gesagt hat, ich will dein Leben. Ich will dein Leben. Und darf er das? Natürlich darf er das. Natürlich darf er sagen, dein Leben möchte ich haben. Gib mir deinen Körper, gib mir dein Allessein. Das Ziel ist es nicht zu bewahren, sondern jetzt zu sagen, gib uns Freimütigkeit, dass wir Zeugen von dir sind, weil unser Job als Christen ist nicht, alles stabil zu halten, sondern zu sagen, Reich Gottes komme, wie es in den Himmeln ist. Ah, komm Leute, das könnt ihr besser. Wie im Himmel?
So auf Erden.
Ja, ein bisschen musst du schon glauben. Okay, das muss ja rauskommen, dass du wirklich sagst, das ist ja so, ist ja nicht schlimm. Wenn ich hier im katholischen Sektor Martin Luther zitieren darf, er hat gesagt, wir sind ja im Reformationsjahr, aber das liebe ich, was er eben sagt, ist wirklich, Gebet ist nichts anderes als Weltregierung mit Gott. Wir haben es oft als nur was Privates gemacht und ja, so her, mach es so, gib mir so mich und meine Familie und meinen kleinen Hamster, so, das wär's noch her. Lass die Welt untergehen, aber nee, also das würde ich jetzt dann haben. Gib mir noch Futter für ihn. Ja? Und wir gehen komplett an dem Ruf vorbei, dass er sagt, komm hoch, komm mit mir, auch in himmlische Orte. Ich möchte, dass du mit mir regieren lernst. Ich möchte, dass du meinen Willen kennenlernst und dass ich dich senden kann. Und das ist das, was eben zusammenkommen möchte, Gebet und Mission. Europa, Leute, braucht total den Geist der Hoffnung. Warum? Weil wir mehr wie andere verseucht sind, wirklich, dass wir alles mit unserem Verstand nur erfassen und kontrollieren wollen, weil wir denken, das gibt uns Sicherheit. Und in einer Zeit, wo diese Erschütterungen kommen und selbst Gedankengebäude, wo wir aufgewachsen sind, plötzlich weggehen werden, benötigt jetzt unser Verstand was? Den Helm des Heils. Das ist ein cooler Helm, kennt ihr den? Okay? Ich muss mal gucken, wer den aufhat. Ah, hey, einige müssen den aufsetzen. Lass uns mal den Helm des Heils aufsetzen. Das ist wirklich, weil der Schild des Glaubens bewahrt unser Herz, aber unsere Gedankenwelt braucht nicht Glauben, das ist das Schild des Glaubens, sondern die Gedankenwelt, was brauchen die? Hoffnung. Das ist Hoffnung für das Heil. Ich glaube, dass wir neue Predigten hören werden in den nächsten Jahren über Hoffnung, weil Leute werden so Angst haben und es braucht einen Geist der Hoffnung. Und das ist eben das Evangelium. Es ist wirklich ein Evangelium der Hoffnung. Und das finde ich total stark. Und dann sehen wir das Weltgeschehen kommend von diesem Reich der Himmel mit unserem Vater. Wir sehen, wir sind da drinnen, aber wir sind nicht mehr nur komplett von dieser Welt, weil wir sind in dieses Königreich, in dieses Himmelreich hineingeboren worden und das bringen wir. Da gehe ich jetzt nicht tiefer ein, das sage ich jetzt einfach so, steht in der Bibel. Ja? Und was das Ziel ist, dass wir wirklich Gesandte werden, dass wir Vertreter werden von diesem Königreich, dass du beten lernst in deiner Nachbarschaft, dass du der Pastor deiner eigenen Straße bist, dass du die Leute kennst, die da bei dir wohnen, weil dein Pastor kann ja nicht überall hingehen. Und da finde ich halt die Katholiken echt total gut und da haben sie echt total was Geniales, dass sie sowieso sagen, die ganze Stadt sind unsere Schafe. Das ist richtig. Ob sie jetzt noch Jesus glauben oder nicht glauben, aber Gott möchte sie hirten und wir sind verantwortlich für sie. Das ist ganz, ganz genial. So, wir sehen das, dass das Königreich auch einbricht. Und da werde ich dann im zweiten Teil noch mal kurz reingehen. Gott möchte wirklich Gefangene, Berufungen befreien und auch Gefangene befreien. Und davon jetzt, wenn wir fasten, von dem, was Gott tun möchte, dass wir merken, ups, ich brauche auch ein bisschen mehr Stabilität, wenn ich, woher ich komme, mit was ich geglaubt habe. Keine Ahnung, ob das ausreicht für die kommende Zeit. Deswegen demütigen wir uns, machen uns Fasten, opfern das Essen, ist ja was Schönes in sich, kann man ja nichts sagen, oder opfern Schlaf, wachen. Ja, wir stehen jetzt dann nachts auf und wachen auch noch nachts. Ja? Wir opfern das, was wir eigentlich als Recht haben, wir opfern das Gott, damit wir sagen, Gott, wirklich komm und wir brauchen dich hier so sehr. Wir werden es nicht alleine schaffen. Wir glauben, dass du musst das auch tun. Du musst deine Gemeinde bauen. Und dazu, wenn wir so begeistert sind von diesem Königreich und von diesem König, das kommen möchte, eben dieses Reich, das kennen wir, wir beten das ja immer brav in der Kirche, dein Reich komme, wie es im Himmel ist. Sagt ihr, wer hat das schon mal gebetet? Na also, glaubst du es, ja oder nicht? Das ist es halt so. Wie im Himmel, und das tut seit Jahrtausenden die Kirche beten, so auf Erden. Ja, dann lasst uns mal anfangen, das zu glauben. Dass so wie im Himmel ist, dass wenn wir beten, dass da was runterkommen muss und auch diese Erde berührt. Weil wir Christen, ich möchte dieses Wort euch schenken heute Abend, ist Standpunkt. Also ihr könnt jetzt im Sitzen nicht hüpfen, aber so, das ist cool. Ein Standpunkt ist was Geniales. Wir leben in Europa in einer Zeit, wo die meisten keinen Standpunkt mehr haben, weil es gibt ja alles Meinungen und so weiter. Und wir Christen müssen einen Standpunkt einnehmen. Einer meiner Lieblingslieder ist, oder einer dieser Verse, die ich jetzt zurzeit oft proklamiere, es gilt ein Freigeständnis in dieser unseren Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben, das Evangelium. Und das ist natürlich das Evangelium vom Königreich. Oh, da kriege ich immer Gänsehaut. Das ist so abgefahren, das ist so wunderbar, dass wir wirklich sagen, hey, in mir hätte ich Angst, in mir hätte ich das nicht. Und deswegen, wenn ich dies sage, sage ich, Monika Flach, Standpunkt. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit. Come on! Werde erfüllt. Nimm, empfange. Du musst es nicht in dir suchen, du musst es nicht aufputschen, sondern empfange, weil nur der Heilige Geist kann uns diese Kühnheit und Mut machen, wo wir sagen, trotz Widerspruch, wo es schwierig ist, dass wir ihn preisen und loben, nämlich in wirklich was? Das Evangelium. Wo wir davon wirklich total erfüllt sind. Und das finde ich genial. Amen? Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei. Entdecke, dass Gott einen Plan hat für dein Leben. Also es ist ja so unterste, so eigentlich Bekehrungssache, ja. Also sozusagen, Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Wer hat das schon mal so gehört? Ja, so. Das ist das, was wir als erstes sagen. Ich empfinde manchmal, wenn ich mit Christen arbeite, sie halten noch fest, Gott liebt dich, aber dass er einen Plan hat, das haben sie vergessen. Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Das haben wir bei der Bekehrung gehört. Viele Christen bekehren sich und wollen die Liebe, aber haben wirklich vergessen, dass Gott verwirklichen Plan mit dir hat. Der hat verwirklichen Plan. Und er hat verwirklichen Plan mit Deutschland, einen wirklichen Plan mit Europa, einen wirklichen Plan für Ägypten, wo ich gerade war. Unglaublich, was da gerade passiert. Ja? So, und deswegen, viele Christen sind orientierungslos und weil sie so nur im Sichtbaren leben, leben so brav ins Leben hinein und das Leben rauscht über sie hinweg und sie, das Leben kommt auf sie zu, aber nicht Gott sozusagen regiert sie, sondern sie versuchen irgendwie so in ihrem Leben gerecht, dem Leben gerecht zu werden und eigentlich, ich möchte das sogar so radikal ausdrücken, oft lebt das Leben sie selbst. Also sie sind nicht in Regentschaft, das ist uns ja zugesagt, Römer 5, 17, dass so wie der Tod geherrscht hat im Leben, dass die, die den Überfluss von Gnade und Gerechtigkeit empfangen werden, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wer möchte herrschen in seinem Leben? Ist ein guter Wunsch. Geht, indem du den Überfluss empfängst von Gnade und Gerechtigkeit. Und wo wir eben nicht mehr nur Termindruck und wir gehen dem hinterher, sondern sagen, was geht hier ab, Gott? Ich muss dich suchen, wir fasten, wir suchen dich, dass du und mich präparierst für die Zeit, dass du mich gebrauchen kannst in der Zeit. Und deswegen möchte ich euch jetzt nochmal in den Ruf erschallen lassen, auch das neu erwecken. Gott hat wirklich diesen Plan. Er ruft dich. Mark Twain hat mal gesagt, es gibt nur zwei wichtige Tage im Leben eines Menschen. Der Tag, an dem er geboren wurde und der Tag, an dem er herausfindet, warum. Finde ich total abgefahren, finde ich sehr, sehr gut. Ich sage, es gibt eigentlich vier Tage im Leben eines Menschen, die wichtig sind. Der Tag der Geburt, der Tag der Wiedergeburt, also wenn du dein Leben Jesus übernimmst, das nennt man dann Wiedergeburt, du gibst dein Leben Jesus und übergibst es ihm unter seine Herrschaft und dann passiert dieses Wunder, dass aus himmlischen Räumen ein neuer Mensch gemacht wird, du kriegst eine neue Identität in Jesus Christus, das ist diese Wiedergeburt und wo du komplett anders ans Leben rangehen kannst, dann eben, dass du deine Berufung erkennst, dass er dich ruft, dass du einen Sinn hast, warum du da bist und nicht einfach nur in der Mathestunde zu sitzen, ja, und die zu haben oder irgendetwas oder nur den Job zu machen, sondern dass da ein Ruf ist, eine Berufung ist und dann aber ist da der kritischste Punkt ist, vollendest du deinen Lauf? Und was mich so sehr statistikmäßig dann immer wieder schockt ist, es gibt circa 8 Milliarden, sagen wir 7,2 Milliarden, aber sagen wir 8 Milliarden mal ganz grob, dann kann man besser rechnen, grob so auf der Erde. Ja, nimmt ja immer zu, muss man ja also immer dann wieder updaten. Aber eigentlich so, was man statistikmäßig rausgefunden hat, ist, 90% von denen erreichen nur, geht man davon aus, die Geburt, diesen Tag, dass du überhaupt auf diese Welt kommst. Das heißt, 10% ist Kindersterblichkeit und Abtreibung. Das heißt, Gott hat einen Plan mit diesem Kind oder mit einem Berufung, mit einem Menschenleben. Und es kommt nicht mal, da ist so ein Kampf drum, dass es nicht mal auf den Startpunkt kommen kann in dieses Leben. Ist schon krass, oder? Von diesen dann 90%, ja, die dann die Geburt erreicht haben, geht man davon aus, heutzutage weltweit, geht man also mit einer hohen Schätzung, dass zurzeit 5-10% die Wiedergeburt haben. Und das ist schon hochgeschätzt, also dass diese neue Schöpfung hervorgekommen ist. Von denen 5-10% die Berufung und von denen, die dann erreichen, dass sie wirklich im Vollmaß ihr Ziel erreichen, auch nur noch 5%. Leute, wie ich das mitgekriegt habe, ich war geschockt. Warum? So geht es nicht. Also so kriegen wir den Missionsbefehl nicht gebacken. Also solche Statistiken entmutigen mich nicht, sondern ich merke, das gibt mir Feuer oder wie Holz auf diese Leidenschaft und wo ich vor Gott gehe und sage, da muss ich was ändern. Ich kann vielleicht nicht also sagen, die ganze Welt verändern, aber ich sage, Gott, hier hast du mich mit all meinen Ressourcen, mit meinen Finanzen, mit meinen Beziehungen, mit allem, was du hast. Hier hast du mich, setze mich ein. Es muss verkündigt werden, dass Leute nicht mal nur gerettet, natürlich müssen sie müssen erstmal was von Jesus hören, dass wir wieder mutig werden, es überhaupt zu erzählen, aber die Sache, die mir auch immer sehr auf dem Herzen brennt, ja, wir haben viele Christen im Land, aber die liegen ja brach. Die wissen noch gar nicht, warum sie hier sind. Das schockt mich. Deswegen faste ich. Ich faste für diese Gefangenen. Weil wir brauchen jeden Einzelnen. Es geht ja nicht, dass diese paar Pastoren und Bischöfe das schaffen. Die paar Hartels das schaffen. Ja, und ein paar so Insensler. Ja, wir bräuchten Tausende von Hartels. Wir bräuchten viel mehr. Die Lebensräume schaffen, die Leute auf diesen sagen, nimm deinen Staffelstab, geh und lauf diesem Jesus hinterher und was immer er sagt, tu. Hör auf seinen Ruf, wo wieder gepredigt wird. Wer will nach China? Wen senden wir nach Ägypten? Wenn du in die Mission gehst, ich bin ja viel in anderen Nationen unterwegs, da wirst du eigentlich fast 100% merken, dass dortige Leute, die also Missionare sind oder dort leben und dienen, dass sie zu fast, also ich würde sagen, 90% von denen, wenn du mit ihnen redest, haben irgendwann in einer Veranstaltung diesen Ruf gehört. Aber ich habe schon seit den letzten 20 Jahren kaum mehr eine Missionskonferenz gesehen, wo man überhaupt das mal ruft. Stimmt's? Wo wir sagen, Trumpet Call, ja, Lauren Cunningham und diese sozusagen, wo die rumgereist sind, um einfach mal wieder, wer hört den Ruf? Wer hört es? Wer möchte? Wen kann ich senden? Wen kann ich schicken? Oh, nö, ich bin jetzt gerade beschäftigt. Aber das Interessante ist, wenn du auch oft in der Gemeinde, was ich frage, ganz schöne bürgerliche, ganz geniale, auch Christen so weiter, viele von ihnen sagen mir, ich habe in der Jugend einen Ruf gekriegt, aber dann hat mich das Leben eingeholt und ich hoffe dann in sozusagen im very important Alter, also sozusagen Missionare im besten Alter, ja, MIB, im besten Alter, ja, MBA, keine Ahnung, das sind die Missionare im besten Alter, so nach der Rente, also sozusagen Vorruhestand und so weiter, das sind die coolsten, das ist eine neue Generation, also die sind echt heavy cool drauf, weil die haben Geld, die haben Know-how und die haben Zeit und das ist wirklich eine neue Art von Missionaren, die gab es noch nicht die Jahrhunderte vor uns. Das ist eine neue Art von wirklich Leute, die Gott auch benutzen möchte. Die, wo man nicht sagen kann, ich bin zu alt. Ja, Mose hat mit 80 angefangen, also hör auf zu jammern. Ja? Also der hat mit 80 erst den Ruf gekriegt. Ja? Was hätte der sagen sollen? Das heißt eben jetzt nochmal zu der Statistik zurück, so grob plus minus, ich bin ja nicht da so penibel als I-Typ, ja? So eins von 4.500 Personen schafft es, also 2 bis 4 Millionen von 8 Milliarden. Das geht nicht, das ist erschreckend. Ja, wenn das irgendwie nicht stimmt, dann kannst du das hinter mir per E-Mail dann wieder erreichen. Ja? Aber das ist so, was ich dann rausgetippt habe. Ja? Das bedeutet für mich, und das ist das, was ich heute mit euch nochmal reingeben möchte, in das Fasten, in diese Fastenzeit, möchte ich gerne es euch rein... Ich muss jetzt wieder ernst werden. Es ist ja ganz ernst. Ja? Nee, das tut mich wirklich total bewegen, weil eine der Sachen, die mich total umtreibt, ist, dass ganz, ganz viele Christen ziellos sind. Und dieses Wort möchte ich eben jetzt nochmal auch reingeben. Wo habe ich denn das? Habe ich hier gar nicht reingeschrieben. Es ist ja immer das mit diesen PowerPoints, gell? Vergebung hier, so weiter. Nein, aber was ich sagen möchte ist, Gott holt uns raus aus Ziellosigkeit. Und da sind wir in einer neuen Zeit. Gott wird einen Ruf ergehen lassen, präparier dich. Und entweder was Altes nochmal erneuert wird und er sagt, gehst du jetzt auf die Rennbahn? Lässt du dich jetzt einfädeln? Wo sind deine Schwestern und Brüder, mit denen du zusammenlaufen kannst, weil keiner wird es alleine schaffen. Wir brauchen einander, Gott wird Teams, Gruppen, Gemeinden nehmen, wo wir zusammen Teams sind und wirklich Brüder und Schwestern sind, eben miteinander. Ist Ziel, das ist was für mich, warum ich faste, muss ich, also einer der Hauptpunkte auch, akzeptiere ich diese Ziellosigkeit oder stehe ich vor Gottes Thron und sage, da muss ich was verändern? Eine Ziellosigkeit der Christentum in unserem Christentum in Europa, ist das ein Symptom unserer Zeit? Ich glaube, dass unser Fasten, deswegen bin ich so berührt, weil der Heilige Geist so sehr hilft, also selbst Leute, die noch nie gefastet haben, plötzlich sagen, ich muss fasten, ich weiß auch nicht warum und irgendwie, es geht auch leicht. Und auch für 40 Tage, das ist total genial, der Heilige Geist hilft, es ist immer cooler, wenn man zusammenfastet als alleine. Hat die Welt in Europa, gerade in unserer so massiven, Zeitdruck, terminorientierten Welt, so viel Macht über uns, dass wir dem hinterhergehen, dass der Feind uns gar keine Luft mehr gibt, damit wir eben nicht diesen Ruf und die Sendung hören? Weil dann würde ein Stopp gesetzt werden und wir müssten noch mal hören. Was soll sich verändern? Wo sind wir selbst ziellos und haben keinen Plan, weil wir keine Sendung haben? Du musst ja dich nicht selber senden. Die Frage ist, merkst du, dass du vor dem Thron Gottes bist? Deswegen sind Gebetshäuser so genial. Da kommen Leute, suchen Gott, sie beten ihn an. Und dann plötzlich merken wir, daraus sendet uns Gott. Und das ist so fantastisch. Und also diese Ziellosigkeit empfinde ich, dass Gott wirklich konfrontiert und ich möchte es euch mitgeben als Gebetsfutter. Ich möchte es euch mitgeben, dass das, wenn ich das sage, vielleicht etwas von dieser Last oder von dieser Nähe, wo ich dann merke, Gott, bitte, das kann nicht sein, ich stehe vor deinem Thron, bitte verändere was, lass uns diesen Ruf wieder in Europa hören. Dass Leute gehen, das heißt jetzt nicht mal nur nach Afrika und so weiter, sondern allein mal zum Nachbar in die Stadt reingehen und dass sie dort Jesus Christus bezeugen und wissen, sie sind Botschafter an Christi Stadt mit der Botschaft, jetzt ist noch mal die Zeit, lasst euch versöhnen mit diesem wunderbaren Vater, mit diesem Gott, diesem König, der wird eines Tages wiederkommen. Der wird wiederkommen, Leute. Jetzt kann die Welt planen, wie sie will. Aber wirklich, er wird wiederkommen und wird alle Reiche dieser Welt übernehmen. Das ist nicht eine Hoffnung, das ist der Glaube, das ist das Wissen, was wir zutiefst als Christen haben, weil wir ihn kennen, ihn erleben. Aber die Welt weiß es nicht. Wir müssen es ihr sagen. Und deswegen glaube ich, dass wir in zwei Dimensionen reingehen müssen. Da gehe ich jetzt nicht ganz tief rein, aber zu diesem Bereich, wo können wir die Gefangenen freisetzen, eben die Berufungen, und wo können wir generell Gefangene freien, die noch nicht einmal irgendwas von Jesus gehört haben, weil die Bibel sagt, dass sie Gefangene sind. Amen. Und da möchte der Herr was verändern. So, dann nehme ich da kurz noch, bevor ich den letzten Punkt reingehe, in diese Gefangenenberufung, möchte ich gern noch Johannes 15 kurz anführen. Johannes 15, 16 und 17. Da sagt Jesus, und das möchte ich euch heute wirklich als auch ein Wort von Gott nochmal geben, auch für die, die es hört, dass ihr, ich sage einfach nur, wer es hören kann, der höre es. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Und dann noch in diesem ganzen Aussenden, und das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist doch total cool, oder? Weil daran wird die Welt erkennen, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir Liebe untereinander haben. Johannes 17 ist zum Beispiel ein super Kapitel. Also das kann ich euch wirklich sagen. Johannes 17 ist 2017, nicht weil es das Jahr ist, absolut dran, sondern Gott macht überall Einheit. Er bringt Denominationen zusammen, er bringt Nationen zusammen. Er sagt, sucht einander, lernt voneinander. Die Beter, die müssen zusammenkommen mit den Missionaren. Und überall kommt es zu Netzwerken. Oh, und ich weiß, gerade für Gebet und Mission, seit über 15, 20 Jahren bin ich in diesen Szenen drinnen und wir beten. Und es ist manchmal wirklich, jeder ist irgendwie willig, aber es kommt nicht zusammen. Und die Beter sind getrennt, haben ihren Punkt und die Missionare haben eine eigene Welt. Stimmt's? Und da, wenn wir wirklich erfolgreich sein, wir müssen in eine Synergie kommen. Deswegen nehmt es, schreibt es euch auf, Johannes 17, das ist Gebetsfutter. Okay? Soll ja nicht nur heute Abend passieren, sondern ihr könnt ja das nach Hause nehmen. So, was heißt es hier? Erstens, das ist absolut Hammer, lasst es auch nochmal hören. Oh, ich sage das jetzt ganz schnell. Ihr seid Erwählte, das mache ich jetzt ganz schnell, ihr seid Erwählte, egal ob du es fühlst oder nicht, woher du kommst. Zweitens, ihr seid Botschafter, die das Reich Gottes repräsentieren. Ja? Und in diesem klaren Ruf sozusagen sagt Gott, geht hin, ihr müsst hingehen. Ja? Also wir müssen wo auftauchen. Und nicht sitzen bleiben auf unserem Kanapee, ja, und sagen, schick sie zu mir, wenn es dein Wille wäre. Ja, also immer, wenn Gott, wenn Jesus ruft, heißt es immer, verlass was, ich geh wohin. So, und dann aber diese Liebe untereinander, dass wir zueinander haben. Ganz kurz, deswegen aber nochmal, Gottes Ruf vor seinem Thron und die Sendung muss zusammenkommen. Ich möchte euch in Jesaja 1 kurz reinnehmen, ich werde es nicht vorlesen, aber wir denken immer, okay, es gibt halt die Leute, die sind vor dem Thron und die sind einfach, die beten an und das ist ihr Job mit den Engeln, mit den himmlischen Herrschern und sie beten Gott an. Aber wir sehen das bei dem Propheten Jesaja, wo er berufen worden ist, wow, er wird hochgerufen in diesen Himmelsraum, in diesen Thronraum und da ist total viel Bewegung, da sind die Engel, da sind die Ältesten, da sind das heilig, heilig, heilig ist der Herr. Er checkt total, dass er unreine Lippen hat, er muss gereinigt werden in der Gegenwart Gottes, das erleben viele Inzensler gerade wieder, ja, kommst hier rein, ganz unbedarft, willst irgendwie Gottes Liebe erleben, boah, Feuer, boah, ich bin unrein, von unreinen Lippen, oh, ein Engel kommt, Kohlen drauf, ja, super. Und so dieser Bereich, so, und dann aber inmitten dieser Heiligkeit, also ich meine Jesaja 1 und Jesaja 6 ist für mich, sag ich mal, die klassische Stelle, wo ich sage, das ist für mich Thronraum, sag ich mal, Raum, wie ich es mir überhaupt nur vorstellen kann. Und da plötzlich hinein, in diesen Thronraum, kommt dieser Herr Und dann sagt er, hier, ich bete dich an, heilig, heilig, heilig. Und in diesem Thronraum ruft der Herr, wen soll ich senden? Wer soll mein Bote sein? Das heißt, was zusammenkommt jetzt in dieser Zeit ist, dass viele jetzt aufgeweicht worden sind. Wir haben ihn wirklich gesehen. Wir sind von seiner Güte überzeugt. Und jetzt kommt eine Zeit, wo er das ausrufen wird. Wen kann ich senden? Wer wird mein Bote sein? Und Jesaja tretet vor, er ist gerade mit den Lippen gereinigt worden und sagt, hier bin ich, sende mich. Ich habe nichts Besonderes. Ich habe nur 5 Brote und 2 Fische. Ich habe dir nicht viel zu bieten, eigentlich gar nichts. Aber ich mache mich available, ich mache mich verfügbar. Hier hast du mich, sende mich. Ich glaube, dass es einige heute hören werden. Und die Frage ist, zu welcher Nation oder zu welcher Volksgruppe schickt dich der Herr? Oder wenn wir Petrus anschauen, wo wir immer sagen, ja, aber wir wollen die Liebe und keine Arbeit und dann kommt ja schon wieder Burnout und Stress und wieder Erfolgsdruck und Religiosität, jetzt muss ich ja wieder was tun, komm mir nur damit bitte nicht, Monika. Lass mich bitte so da im Thronraum, so da ist so irgendwie, eigentlich ist es gar nicht kuschelig, also da drinnen, so und plötzlich... So das, wo wir aber so sagen, ah, die Welt ist mir sowieso, ist schon sowieso alles so stressig. Nicht jetzt noch ein Auftrag, also mir reicht schon mein Tagesplan, also sozusagen. Und dann eben wir sagen, aber Liebe, ja, Petrus, ja, voll versagt. Er sagt, ich sterbe für dich, Jesus. Ich gehe mit dir in den Tod. Die können mich umbringen, aber ich werde bei dir bleiben. Alle werden dich verlassen, ich nicht. Zack, ihn haut so zusammen. Ich kenne dich nicht. Wiederherstellung, Jesus taucht auf. Das ist schon eben, das ist der Petrus, ich liebe den. Also den werde ich auch mal interviewen, wenn ich in den Himmel komme. Und dann eben dann so, er auf dem Wasser, Jesus kommt und er anstatt sich zu verkrümeln, anders wie Judas, der hat sich erhängt, springt Petrus sofort ins Wasser, auf den zu, ohne Scham, weil er doch weiß, wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dann kommt diese berühmte Frage, liebst du mich? Herr, du weißt es. Liebst du mich? Herr, du weißt es. Und dann nochmal das dritte Mal, liebst du mich? Und er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann denken wir, okay, jetzt ist wieder alles wiederhergestellt, die Liebesfähigkeit. Und sobald Gott in du in dieser Liebe bist, wenn der Vater dich eingesorgt hat mit seiner Liebe, dann sagt er, okay, super, dann ist ja alles klar, dann bitte weide meine Schafe. Verantwortung, zack, ich nehme dich rein in mein Reich. Destiny, Schicksal, du kriegst Verantwortung, hier kriegst ein paar Schäfchen, du bist wiederhergestellt, just go for me. Ja, aber nee, ich muss mich erst erholen, ich habe ja dich verleugnet. Ich muss mich erholen von dem Schock, dass ich doch nicht so gut bin. Ja, und Gott sagt, hier, zack, weide meine Schafe. Hat er dann Macht gemacht und bis zum Tod. Also die haben ihn umgekehrt gekreuzigt mit dem Kopf nach unten. Er ist ihm nachgefolgt. Warum? Weil der Heilige Geist gekommen ist. Und dann möchte ich jetzt als letztes, könnt ihr noch gerade eine, so 5 Minuten? Sorry, ich habe eigentlich, ich brauche eine Uhr, die rundherum geht. Ich bin da in den Zahlen nicht drinnen. Ja, 21 Uhr, was heißt das? Nee. Ich möchte schließen mit einer Vision, die ich hatte. Ich weiß, es ist, glaube ich, jetzt schon 2 Jahre her, die ich euch mitteilen möchte, weil die sehr für mich sehr tief war und, glaube ich, nicht nur für den Moment war, sondern etwas geöffnet hat. Und zwar, ich war da mit befreundeten Geschwistern und ganz tollen Waffenbrüdern und Leuten, mit denen ich arbeite, dort in Lörrach. Und wir haben einen Wake-up-Call, wir haben eine Anbetungsnacht gehabt und den Herrn wirklich erhoben. Und während wir ihn als den Herrn über Deutschland gerühmt haben und erhoben haben, plötzlich in dem Moment, während wir das getan haben, ich war einfach in ihm verloren, plötzlich sehe ich, wie in Deutschland, auf der Deutschlandkarte, also so ähnlich, wie man sich vorstellt, so dieses Grab, wo Jesus drin war, wo es heißt, das Grab wurde geöffnet und dieses riesige, runde, wie sagt man so, dieser Stein wurde weggerollt. So, ich habe ein riesiges Tor gesehen, ein riesiges Tor. Und dann hat dieses Tor, während wir angebetet haben, ist weggerollt und in meinem Geist war sofort, der Heilige Geist hat reingesprochen, das ist ein Tor des Todes und einer der Gefangenschaft und da wird jetzt was, während ihr mich erhebt, geöffnet. Ich war total erstarrt zuerst, weil ich habe gesagt, hallo Gott, wirklich, wir beten hier an und kann es sein, dass du diese Setting nimmst von Glauben und du tust etwas und du öffnest dieses Tor des Todes? Und dann habe ich weiter geguckt. Es war so irgendwie wirklich wie so ein Grab, wo Leute im Grab waren. Und es war ein riesiges Grab. Das geht wie eine Höhle ganz, ganz, ganz tief rein. Und ich schaute dort rein in dieses, in Deutschland, in diesen Scheelort, in diesen dunklen, finsteren Ort der Gefangenschaft. Und dann plötzlich sah ich plötzlich da hinten, da waren ganz viele Leute, aber die waren nicht hell oder Dings, sondern total runtergedimmt. Man konnte so gerade so ein bisschen sehen, dass da Licht war in ihnen. Und ich wusste sofort, dass es jetzt nicht geht, weil wir haben auch gebetet, dass Gott Gnade schenkt und dass Leute Jesus kennenlernen. Ich wusste in dem Moment, dass es nicht ein Grab, wo wir beten und es was aufgeht, wo die Gefangenen, die Jesus noch gar nicht kennen, sozusagen hervorkommen, sondern dass es ein Grab war, wo gefangene Berufungen drin waren, die weggesperrt waren und fürs Reich Gottes nicht zugänglich waren. Und ich habe gesagt, wow, Herr, jetzt. Und dann ging es wirklich wie so ein Film. Und dann plötzlich sah ich, wo dieses Tor geöffnet ist und wir den Herrn weiter in seiner Auferstehungskraft gepriesen haben, dass er aus den Toten erwecken kann, dass wir zu den Totengebeinen sprechen, dass sie wieder leben, dass sie zusammenkommen. Plötzlich sah ich, wie Bewegung da hinten reinkam und plötzlich Leute ziemlich noch stolpernd vorkamen. Und in dem Moment, das waren Massen über Massen waren da drinnen, also wirklich Tausende über Tausende, das waren nicht 20 oder 30, sondern Tausende waren da drin, kamen raus. Und in dem Moment, wo sie an dem Höhleneingang war, an diesem Grabeseingang, ist eigentlich ein Grab gewesen, wo dieser Stein weggerollt war, in dem Moment, wo sie da diesen Eingang betreten haben, kam plötzlich, hat sich über diesem Grab der Himmel geöffnet und ein riesiger Strom von Öl über die ganze Breite kam runter und in derselben Sekunde, wo das Öl ging, wurde oben ein Feuer angezündet, nur wie ein Streichholz und zack, es war sofort wie eine Feuerwand. Und die Leute, die da durchgingen, bam, die wurden mit Öl übergossen und aber gleichzeitig waren sie wie eine Feuerfackel. Und kamen das so in unkoordiniert raus, jeder so für sich. Aber in dem Moment, wo sie diese Salbung, also dieses Öl empfangen haben und dann das Feuer vom Heiligen Geist, kam wie ein Ruck durch sie. Sie waren voll Licht und plötzlich schauten sie sich wie um und sagten, wow, was ist los? Und haben dann plötzlich, wie von unsichtbarer, wie so Marionetten, wie man das sieht, von oben ging's rein. Plötzlich, die einen gingen nach links, die anderen gingen nach rechts. Und plötzlich haben sich die ganzen Leute, die unkoordiniert waren, wie in Truppen marschiert. Manche 20er-Gruppen, manchmal 1000 Leute, die einfach gemerkt haben, sie sind in eine Reihe und eigentlich wie eine Armee in die Welt gegangen. Es war auch finster, die sind dann da reingegangen, aber voll Licht. Und es war die ganze Zeit und ich habe gesagt, Gott, was tust du da? Und diese Vision verfolgt mich und sie ist mir sehr, sehr, sehr lebendig jetzt auch im Fasten, weil ich bete für diese gefangenen Berufungen. Ich bete, dass die Gefangenen, die berufen sind, wo wir weggesperrt sind in uns selbst und in unser Leben, dass wir noch einmal die Gnade haben in Europa, auch die Christenheit, dass wir ihn selbst hören, weil wir brauchen jeden Mann. Wir brauchen jede Frau. Und ich würde gern damit jetzt abschließen, dass ihr diese Vision, wenn ihr da was habt, dass ihr zu zweit, wenn es für euch okay ist, oder zu dritt zusammengeht und einfach dafür betet, komm und setz diese gefangenen Berufungen frei.